Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Es muss doch etwas sein, das selig werden, das nicht einmal uns in den Schoß fällt, sondern es ist ein Schaffen, ein Tun, eine Arbeit, eine Mühe. Und doch ist das etwas Schönes, Wunderbares, weil dann werden wir selig. Ich lese uns noch ein Wort aus 2. Korinther. 2. Korinther 11. Und wegen dem Zusammenhang lesen wir vielleicht ein paar Verse mehr. Wir lesen ab Vers 16 bis einschließlich 28. Man kann es nicht schwer trennen. 2. Korinther 11, 16 bis 28. Ich sage nochmals, niemand halte mich für töricht. Wenn aber doch, dann nehmt mich als einen Törichten, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht auf Weisung des Herrn, sondern wie in Torheit, weil wir uns rühmen gekommen sind. Dass ich viele aufgrund menschlicher Vorzüge rühmen, will ich mich auch rühmen. Denn ihr ertragt gern die Narren, weil ihr klug seid. Ich ertrage es ja, wenn euch jemand zu Knechten macht, wenn auch jemand aufzehrt, wenn euch jemand gefangen nimmt, wenn sich jemand überhebt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich es, als wären wir schwach gewesen. Worin aber jemand kühn ist, ich rede in Torheit, darin bin ich auch kühn. Sind sie Hebräer? Ich auch. Sind sie Israeliten? Ich auch. Sind sie Abrahams Nachkommen? Ich auch. Sind sie Diener Christi? Ich rede töricht, ich bin es noch mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe weit mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesgefahr gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen erhalten. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahren unter dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger, in Durst, in vielem Fasten, in Frost und Blöße, außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Ein längerer Abschnitt habe ich gelesen, aber wir werden nicht über den ganzen Abschnitt sprechen. Der Gedanke für diesen Morgen beschäftigt mich sehr lange. Es lag mir sehr lange, über diesen Gedanken zu sprechen. Und letzten Sonntag hat der Bruder erwähnt etwas von dem Gedanken über die Sorgen. Und ich habe überschrieben, dass so Leid tragen und Sorgen für Christus. Leid tragen und Sorgen für Christus. Das beschäftigt mich sehr lange schon, dass Leid tragen und Sorgen für Christus, für die Gemeinde, für sich selbst auch und für Menschen, die um uns leben und auch ihren Weg gehen. Ich habe lange nachgedacht über den Begriff Leiden. Man kann ihn unterschiedlich auch aufnehmen. Wenn wir von Leiden sprechen, was kommt uns gleich? Unsere Leiden, unsere körperliche Leiden. Das beschäftigt uns alle. Das haben wir oft alle oder viele, einer mehr, der andere wenig. Und doch der, der auch wenig Leiden hat, körperliche, kommt immer wieder dazu, wird erinnert, dass man auch am Körper leiden kann. Leiden gibt es auch der seelischen Art, wenn wir vielleicht körperlich gesund sind, aber da vom Herzen haben wir ein Leiden. Und das wird oft noch mehr. Das nimmt uns den Schlaf, das nimmt uns die Ruhe weg, die seelische Leiden. Es kann sein, dass wir auch leiden werden, seelisch und körperlich. Es kann führen, dass die seelische Leiden zur körperlichen Leiden führen würden. Kommt auch oft vor. Leiden verändern den Menschen, Leiden prägen den Menschen. Als ich denke jetzt, als Hiob in seinen Leiden stand, und es wird uns gesagt, als die drei Freunde kommen zu Hiob besuchen, sie haben gehört, oder Hiob hat ein großes Glück, ist ihm widerfahren, Unglück, Entschuldigung, widerfahren, und sie kommen ihn besuchen, ja. Und es heißt, als sie ihn von Ferne sahen, warfen sie Erde auf ihre Häupter. Und es ist so gesagt, 7 Tage saßen sie vor Hiob und konnten nicht sprechen. Warum? Weil sie seine Leiden gesehen. Sie haben gesehen, wie sein Körper verstellt ist. Sie haben gesehen, wie er leidet. Und dass dieses Leiden, seine körperliche Leiden, verursachte in ihren Herzen Leiden. Es war jetzt für sie seelische Leiden, Herzensleiden. Und sie litten so stark. Er tat ihnen so leid, dass, weil es so ihm jetzt ergangen ist, dass sie 7 Tage nicht sprechen konnten. Es musste sehr schlimm ausgesehen haben. Und Hiob leidet an seinem Leibe. Hiob leidet auch an dem, in der Seele, weil die Kinder umgekommen sind. Ein Stück weit leidet er vielleicht, denkt an das, was er auch gehabt, verloren hatte, was er einmal besessen hatte. Er ist ein armer Mensch geworden. Armer Mensch dem Leibe nach, armer Mensch auch seinem Stand. Aber da kam noch das Leiden, die Freunde, die jetzt ihn, die ihn anschauen, die bringen ihm noch mehr Leid dazu. Und dann kommt noch das Leid, wie die Frau ihm sagte, er soll doch absagen, Gott, es bringt ja gar nichts. Und dann wirst du sterben, dann ist alles vorbei. Es sind auch Leiden, die auf den Hiob eingestürmt haben. Aber das waren jetzt Leiden, die ihn selbst betroffen haben. Die selbst betroffen haben und er leidet eigentlich um das, was mit ihm geschehen ist und seine persönlichen Leiden. Ja. Anders sind die Leiden, die für jemand anders getragen werden. Leiden oder Sorgen, wir können dieses Wort heute so oder so nehmen, das läuft zusammen in dem Gedanken heute. Sorgen, die eigentlich für andere Menschen sind. Und viele, viele, viele Menschen haben gelitten für die anderen, Leid getragen. Und viele wollten das sogar tun. Viele wollten leiden von den anderen, damit einem anderen geholfen wird, weil sie eigentlich sahen, die anderen Menschen, sie tun ihnen von Herzen leid, wie sie gehen einen Weg und sie haben gesehen, sie gehen doch mit offenen Augen dem Verderben zu. Sie werden doch verloren gehen, wenn sie so weitergehen und es tut ihnen von Herzen leid. Und sie sorgen sich um sie, sie beten für sie, sie denken nachts über die Nacht. Das sind auch Leiden und Sorgen für andere Menschen. Und Geschwister, um dieses möchte ich heute auch mehr sprechen und auch noch mehr, wie wir haben gehört, wie Apostel Paulus sagte. Er sagte, was alles über ihn einstürmt. Als ich das zu Hause gelesen habe, kam mir so vor, ich wäre wahrscheinlich schon längst zusammengebrochen, wenn ich das alles ertragen musste, was Apostel Paulus ertragen hatte. Haben wir alles gehört? Aber er sagt, außerdem alles, was ich erfahren habe, was geschehen ist, was ich ertragen musste, was ich dulden musste, außerdem alles, sagt er so dann noch, was täglich auf mich einstürmt. Was täglich einstürmt. Das heißt, das, was bis jetzt auf ihn eingestürmt ist, das hat er gar nicht so beachtet. Natürlich hat er das verspürt an sich, natürlich muss er das ertragen, mit diesem Zurechtkommen. Aber täglich stürmt auf ihn noch ein. die Sorge für alle Gemeinden. Und Geschwister, das ist vielleicht für mich die größte Sorge heute Morgen, die größte Frage, das Leid tragen und sorgen für die Gemeinde. Der Gedanke wurde letzten Sonntag auch kurz erwähnt und mich hat es dann nicht mehr losgelassen, aber schon längst beschäftigt mit dieser Gedanke, die Sorge, das Leid um die Gemeinde. Wie viel Leid tut mir die Zukunft der Gemeinde? Nicht Leid in diesem Sinn, dass ich weine und sage, es wird schwer, aber dass die Last auf dem Herzen, wie viel trage ich Sorge für die Gemeinde, für sich selbst, für Menschen, die um uns sind. Und ich will uns ein paar Beispiele anführen, die uns im Wort gegeben sind, die uns zeigen, welche Leiden Menschen getragen haben, um diese Angelegenheiten. Und wir haben im Einleitungswort das Wort vom Apostel Petrus gehört. Und Apostel Petrus und, ich werde sagen, alle seine Jünger, der Judas ausgeschlossen, sie waren ja mit Jesus jeden Tag zusammen. Oder ich nehme an, dass sie jeden Tag oder immer wieder mit ihm zusammen gewandelt sind. Ja? Aber Geschwister, was konnten sie sehen bei Jesus Christus? Was mussten sie erleben? Sie haben gesehen, wie Jesus Christus die größte Sorge und Leid hat um sie persönlich. Die Sorgen um die Kranke, die täglich auf ihn auch zukommen und er ihnen geholfen hatte. Aber das war nicht das Größte, was Christus beschäftigte. Das Größte war, was ihn beschäftigte. Was wird die Zukunft sein? Oder wie wird die Zukunft aussehen? Wie werden die meine Jünger, die da sind, wie werden sie die Zukunft überstehen? Wie werden sie weiterbringen? Und dass er sich Sorgen machte, das sagt uns das Wort, kurz wollen wir lesen aus Matthäus 9, ein kurzer Gedanken. Das kennen wir alle diesen Gedanken. Matthäus 9, ich lese uns 35 und 36. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Das sagt jetzt, dieses Gedanken sagt uns, dass er geht von einem Ort zum anderen, er wandelt, aber immer wieder hat er eine Arbeit zu tun. Er geht nicht einfach so zu jemandem besuchen, wie wir heute das tun, man wird schön aufgenommen, man hat schön, man ruht, ja, aber das war kein Ruhen. Zog umher, Städte, Dörfer, lehrte, predigte, heilte jede Krankheit. Und dann weiter. Und als er die Menschenmengen sah, jammerten sie ihn, denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Was Jesus immer auf dem Herzen war, was ihm wieder vor den Augen stand, dass er sah das Volk und es jammerte ihn. Was heißt jammerte ihn? Er leidete unter diesem, dass er sah, das Volk, sie haben keinen Hirten, sie haben niemanden gehabt, der ihnen helfen könnte. Und sie klammerten sich jetzt an Jesus, aber wir merken auch, in welcher Hinsicht sie mehr sich klammerten. In Hinsicht dem, dass sie wollten eigentlich immer gesund werden, er soll ihnen helfen, er soll sie aufrichten. Das war das, was die Menschen immer wieder von ihm erwartet haben. Jesus half ihnen. Er sah, dass es Menschen sind. Aber Jesus sah viel tiefer. Ihm ging es ja nicht jetzt nur um ihre leibliche Wohl, dass sie gesund und wacker sind. Natürlich wollte er das auch. Deswegen heilte, es heißt, alle Gebrechen. Deswegen half er jedem Einzelnen. Aber noch mehr lag es im Herzen. Jesus Christus tat es im Leid im Herzen, dass sie zerstreut sind, dass sie dastehen und niemand haben. Und die größte Leiden für andere nahm Christus auf sich. Das größte Leiden und Sorgen für die andere können wir im Bild von Jesus Christus sehen, wie Jesus Christus auch getan hat. Und ich lese uns noch aus 1. Petrus, im Vers 18 wurde uns gelesen, 1. Petrus 3, Vers 18. Erwähnt Petrus auch diesen Gedanken, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Merken, ja, Christus hat gelitten. Ich kann mir so gut vorstellen, dass Christus in diesen Jahren bis zum Leiden hat er auch immer wieder die Sorge vom Herzen getragen und gelitten. Wenn er sah, wie das Volk lebte, wie es vorging, aber er hat einmal gelitten am Kreuz. Und es heißt so, für die Sünden, ein Gerechter für die Ungerechten. Und im Kapitel 4, Vers 1 sagt es so, weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat, darum waffnet auch ihr euch. Er sagt, das Beispiel für uns ist, Christus, unser Heiland und Meister, hat ja gelitten. Aber seid auch bereit. Seid auch bereit. Es bedeutet nicht, dass wir müssen warten, dass wir morgen gekreuzigt werden. Aber das, was Christus ertragen hat, diese Leiden, seid auch bereit. Seid gewaffnet euch auch mit derselben Gesinnung. Das ist die Gesinnung, ja. Aber er sagt, der Gerechte hat gelitten für den Ungerechten. Was hat ihn ja getrieben, Geschwister? Was hat ihn getrieben, Christus leiden, ein Gerechter für Ungerechten? So wie jetzt sagen, wir sagen, ein rechtschaffener, gerechter Mensch, er muss Leid ertragen, damit ihm ungerechter Mensch geholfen wird. So hat Christus getan. Er hat das eigentlich uns vorgelebt. Wir müssen nicht suchen, doch nach Beispielen. Er hat das vorgelebt hat, für ein Gerechter leidet für die Ungerechten. Aber was war die Ursache? Die Ursache war eigentlich die Sünde. Die Ursache war eigentlich das, dass wir noch Sünder waren, dass wir noch schlecht waren, dass Menschen noch so schlecht gewesen sind, dass Gott hat gesehen das und sagt, ich muss diesen Menschen helfen, ich muss sie erretten, ich muss sie wieder zu diesem Stand bringen, wie ich sie einst mal geschaffen habe. Und ich habe mir aufgeschrieben, eine Stelle in 1. Mose 6, Vers 5 und 6. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Merken, meine Geschwister, ja, Christus hat einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Aber wo hat es angefangen? Wo hat es angefangen? Noch weit früher, ja. Aber es kam der Zeitpunkt, dass Gott, wir können uns so bildlich vorstellen, Gott schaut auf die Erde runter und welches Bild öffnet sich vor seinen Augen? Er sah, als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen, sie groß geworden ist. Sie haben sich total verändert. Sie sind andere Geschöpfe geworden, als er sich das eigentlich geplant hatte am Anfang, als er die Menschen geschaffen hatte und ihr Denken, ihr Trachten, alle ihre Gesinnung, alle ihre Bemühungen waren nur in eine Richtung ausgerichtet. Nur auf eine Seite, es heißt den ganzen Tag. Es heißt immer. Es heißt immer, was sie auch taten, es waren nur keine guten Gedanken. Und es heißt, da reut es den Herrn. Es tat ihm von Herzen leid. Es tat ihm von Herzen leid, dass er überhaupt den Menschen geschaffen hatte. Wie weit ist dieses Geschöpf, dieses arme, armselige Geschöpf gekommen, dass der Schöpfer Sein Schöpfer muss schauen und sagt, warum habe ich dich überhaupt geschaffen? So weit ist der Mensch gekommen. Und es sagt, es bekümmerte ihn seinen Herzen. Geschwister, es kam eine Sorge auf bei Gott. Eine Sorge, was werde ich tun mit den Menschen? Was soll es weiter noch werden? Wie soll es überhaupt weitergehen? Es bekümmerte, er trug eine große Sorge. Aber wie kam es? Wie kam es, dass die Menschen so geworden sind? Die Menschen mehrten sich. Gott sagte ihnen, mehrt sich euch. Es ist alles euch gegeben. Aber Geschwister, allmählich. Es ging ganz langsam entwickelte sich der Mensch, wie wir jetzt so heute das betrachten können. Sie lernten mehr, sie kamen immer weiter, sie verstanden viel mehr, sie forschten den Menschenkörper, sie forschten die Sternwellen und so weiter. Aber es kam ein Punkt, als sie sagten, ja, eigentlich wissen wir ja doch viel. Eigentlich wissen wir ja alles. Eigentlich brauchen wir keinen Gott. Und sie, aber das brachte, dass sie auch ihre Gesinnung ganz anders geworden ist. Sie brauchten Gott nicht. Sie brauchten ihren Schöpfer nicht. Und das brachte Gott auf Sorgen. Es bekümmerte ihn in seinen Herzen. Und Geschwister, wie manchmal mag Gott heute schauen auf Menschen, und es hat ein großer Kummer auf seine Seele. Wie Jesus Christus muss er schauen und Leid tragen, weil er sieht eigentlich, wohin dieses Trachten der Menschen geht. Heute wissen wir, wohin geht dieses Trachten der Menschen. Mit was beschäftigen heute sich die Menschen mit allem? Mit was beschäftigen sie sich? Kaum einer denkt an Gott. Kein einer hat Gedanken über Sünde. Wir haben gestern mit einem Bruder gesprochen, er sagte mir, er stellt fest, auf der Arbeit, die Menschen, ihnen ist es ganz gleich, ob sie in die Höhle oder in den Himmel kommen. Sie nehmen das gar nicht wahr, sie nehmen das gar nicht ernst. Es ist für ihnen etwas, was vielleicht gar nicht gibt, ja. Und sie machen sich keine Gedanken. Aber es bekümmerte Gott in seinem Herzen. Auch ein wunderbarer Gedanke, wie der Herr doch sich Gedanken machte. Als er sah, wie es anders geworden ist, wie es von einem Tag zum anderen Tag anders wird, wie der Mensch immer weniger diesen Eifer in sich hat, wie der Mensch immer mehr weggeht, wie dieser Mensch immer gleichgültiger wird. Und das bekümmerte den Herrn in seinem Herzen. Und so brauchten sie Gott nicht mehr. Sie brauchten ihn nicht mehr, sie konnte allein leben. Und es heißt doch auch so, dass der Mensch ließ sich vom Geist Gottes nicht strafen. Wir haben die gleiche Zeit heute. Mir kommt es vor, so, dass die gleiche Zeit wir heute Abend auch haben. Der Mensch lässt sich vom Geist Gottes nicht strafen. Es berührt ihn gar nicht. Man kann vielleicht sagen, reden, aber es geht nicht ein in das Menschenherz. Aber der Herr macht sich Gedanken und Sorgen über die Menschen. Und so sehen wir auch manchmal. Manchmal sehen wir auch Menschen, Geschwister, und wir machen uns Sorgen. Aber Geschwister, dieses Sorgen, dieses Leid, es muss so sichtbar sein. Ich denke, die Menschen, die müssen sogar erkennen, dass jemand da ist, die von Herzen lieb hat und für sie betet. Sie betet in jedem Gebet, sie zum Herrn bringt. Das Leiden und Sorgen für die Menschen. Ich denke jetzt, als Jesus vor den Toren Jerusalem stand, ich glaube schon, das manchmal angeführt hier, aber mir ist es so groß, welche Gedanken befassten Christus, als er steht vor dem Tor Jerusalem und er schaut in die Stadt herein und er sieht die Menschen, sein eigenes Volk, welches sein eigenes Volk sein sollte, schaut auf sie und er muss nur weinen doch. Er trägt so viel Leid um sie und es ist ihm die größte Sorge, was mit dieser Stadt noch sein wird, was über diese Stadt noch kommen wird. Und er weint über diese Stadt, er trägt Sorgen. Ich habe erwähnt, der Mensch verändert sich, der Mensch wird langsam anders und der Mensch wird so, dass ihn das nicht mehr berührt. Ich lese uns noch ein Wort aus 2. Könige. Das haben wir vor kurzem auch hier gelesen, von König Hiskia, 2. Könige 20, als zu ihm der Prophet Jesaja kommt und ihm sagt, du hast eigentlich alles falsch gemacht. Und sagt so, sieh, es kommt die Zeit, dass alles aus deinem Haus und was deine Väter bis auf diesen Tag gesammelt haben, weggebracht wird nach Babel und nichts wird übrig gelassen werden, spricht der Herr. Er sagt ihm, es kommt die Zeit, dass der Feind dir alles wegnehmen wird. Alles, was bis jetzt du gesammelt hast, deine Väter, alles wird weggenommen. Es wird nichts bleiben, samt deine Kinder. Sie gehen alle nach Babel. Sie werden alle in Babel dienen. Aber es ist noch im geistlichen Sinn, Geschwister, hier, dass der Feind kommt, er alles berauben wird. Der Feind wird im Herzen nicht ein Stücklein übrig lassen. Und er wird alles wegnehmen und sagen, so, es wird die Zeit kommen. Und dann sagt Hiskia im Vers 19, Hiskia aber sagte zu Jesaja, das ist gut, was der Herr geredet hat. Und sagte weiter, es wird doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Warum wurde Hiskias Herz anders? Was führte dazu, dass Hiskia das gar nicht berührte? Jesaja sagt ihm eigentlich praktisch schlimme Zeiten voraus. Seine Söhne, seine Kinder, sein Haus, sein ganzes Volk. Wir lesen, dass Hiskia betete vorher, sagte, denke doch Herr, wie ich mit einem ungeteilten Herzen vor dir gewandelt habe. Wo ist das Herz jetzt hingegangen? Ja. Es war alles weg. Es war kein Leid und Sorge mehr um das Volk. Kein Leid und Sorge um das, was die Väter angesammelt haben. Kein Leid und Sorge um seine eigenen Kinder. Es ist verloren gegangen. Es berührte ihn gar nicht. Und das hat mir so meine Seele so gesprochen, wie ein Mensch sich verändern kann. Ja, anders. Ihm wurde gesagt, es geht alles verloren. Der Feind nimmt alles weg und es berührt ihn. Er sagt, na, das ist gut, dass der Herr gesagt hat, das ist gut. Er ist einverstanden. Und so sind Leute heute auch einverstanden. Sie wissen, es gibt einen Gott, sie wissen, es gibt einen Himmel und eine Hölle. Aber das ist alles dann, ja. Es ist gut, dass es alles gibt, ja. Aber er sagt, Friede und Sicherheit zu meinen Lebzeiten. Mir wird es noch gut gehen. Und Geschwister, das ist eine schlimme Einstellung, wo eigentlich bei keinem Kind Gottes nur ein Teil auf mir aufstehen soll in seinem Herzen. Es wird gut sein, solange ich lebe. Wir dürfen uns keine Gedanken zulassen. Ja, heute ist doch schön und gut. Heute sind wir alle da, wir sind alle da. Es wird immer so bleiben. Geschwister, der Feind, er ist immer da. Er will immer das alles zerstören, was noch da ist. Und dieser Gedanke, es ist gut, solange ich noch da bin, dann haben wir keine Sorge für morgen. Wir haben keine Sorge nach 5 Jahren. Es ist nicht so, dass Christus sagte, ihr sollt euch keine Sorgen machen für den nächsten Tag. Es muss man alles richtig verstehen, warum er das sagte, wie er das meinte. Aber Geschwister, eine Sorge dürfen wir auf unserem Herzen haben. Ein Leid dürfen wir vom Herzen tragen. Das ist um unsere Seele, die unserer Menschen und um die Gemeinde. Die Sorge dürfen wir haben. Die Sorge will Gott, dass wir sie haben. Das ist unser Herzen tief belastet. Es soll uns eine Last sein vom Herzen, die Sorge für die Gemeinde. Es tut mir so, mir ist es immer so groß, dass der Herr doch das bewahren möchte. Wir können nicht sagen, Herr, bewahre das, was da ist. Er kann auch mehr geben. Wir können beten, dass der Herr doch helfen möchte, dass wir noch Stühle kaufen müssen, dieses Haus. Die Sorge für die Gemeinde, dass die Gemeinde erhalten bleibt. Nicht wie bei Hiskia, ihm wird gesagt, der Feind kommt. Und er sagt, ja, da soll er ja kommen. Er kommt ja nach mir. Dann soll er ja kommen. Geschwister, das ist eine schlimme Einstellung, wenn der Mensch so redet. Und so hat Hiskia gesprochen, leider. Ich will uns fragen, wie viel Leid und Sorgen tragen wir? Oder für was leiden wir heute und sorgen uns für was? Welche Gedanken uns mehr beschäftigen? Ich denke, als Christus vor dem Tode war, wird das lesen in Johannes 17 besonders, als er die Gespräche mit den Jüngern führt. Eigentlich, das ist so eine Abschiedsrede Christi mit seinen Jüngern. Und wir merken, wenn wir lesen, dass Johannes 17, das ist eigentlich, man muss auch so zwischen den Zeilen auch lesen, dass eigentlich er hat eine große Sorge für sie. Er sagt, bleibt in mir. Und er sagt von einer Liebe zueinander. Er sagt, dass sie so bleiben sollen wie er und so verbunden bleiben wie er und sein Vater. Es ist alles solche, man merkt in diesen Worten ein Leid und Sorgen für sie. Und es war seine Sorge. Und ich denke, als, habe ich glaube ich auch schon erwähnt hier, entschuldigt, wenn ich mich wiederhole manchmal, aber Geschwister, als er am Kreuz hing, welche Leiden trug er? Er hat die körperlichen Leiden, das wissen wir ganz genau, die Nägel in den Fingern, man hängt am Kreuz, ein grausamer Tod. Aber Geschwister, ich bin mir sicher überzeugt, dass Christus noch mehr Leiden in dem Herzen hatte, weil er die ganze Menge um sich sah, wie sie dann vielleicht manche sich gefreut haben und gedacht, sie sind jetzt losgeworden, diesen Menschen, aber er hat anderes Leiden und Sorgen gehabt. Er sorgt sogar für seine Mutter an dem Kreuz. Merken wir, dass das, was er leidet, das beschäftigt ihn am wenigsten. Aber die Sorge für morgen, die Sorgen, wer wird das morgen noch tragen? Er geht, aber ich sage so, Menschen gesehen, er wird gedacht haben, wer macht es morgen? Wie lange werden meine Jünger das aushalten? Er wusste ja eigentlich ihren Weg. Er wusste, welchen Weg sie gehen werden. Er wusste um ihre Leiden. Er wusste, was über sie alles kommen wird. Und er macht sich große Sorgen, dass sie seine Sorgen waren, das angefangene Werk, die Gemeinde Christi, die er eigentlich aufgebaut hat. Und so musste Christus leiden. Und wie wichtig ist uns dann die Zukunft der Gemeinde? Ich persönlich mache mir sehr viel Gedanken, behalte vielleicht das immer für mich, aber es beschäftigt mich sehr, die Zukunft der Gemeinde. Oder wie viel von uns, ich meine jetzt nicht finanziell, von uns, von unserem Leben würde mir für die Gemeinde geben? Wie viel? Wie viel Leid sind wir bereit, füreinander zu tragen? Oder wie schnell werden wir müde und matt? Und sagen, ja, das bringt nichts, es geht nichts, ich sehe keinen Ausweg. Wir wissen, als Elia am Berg Horeb gewesen ist und er sagte zu Ahab, sammle das ganze Volk, sammle die ganze Priester. Und es wird gesammelt 400 von anderer Seite und 400, glaube ich, von der anderen Seite und dann noch Volk. Aber Geschwister, stellen wir uns diese Masse Menschen vor und es steht ein Elia vor ihnen. Es steht ein einziger Elia da, der Leid trug für sie, der Leid trug für das Werk Gottes damals. Elia steht in diesem Moment allein am Berg Horeb und Elia hat es nicht leicht. Der Herr sagte ihm, geh, aber er steht ganz alleine, Geschwister. Aber diese Sorge, dieses Leid für das Volk, gibt ihm so viel Kraft, dass er vor ihnen stehen kann. Und Gott bezeugt sich ihm, Geschwister, weil er eigentlich, er baut nicht auf sich, er ist da hilflos eigentlich, aber der Herr bezeugt sich so ihm vor dieser ganzen Menge. Und es soll uns eine große Ermutigung sein, Geschwister, der Herr wird sich uns jedem Einzelnen bezeugen, wenn wir stehen wie Elia, wenn wir nicht Angst haben, wenn nicht uns das zu viel wird sein, wenn wir nicht müde werden, wenn wir nicht nachlassen. Geschwister, Elia musste um sein Leben rennen. Er musste dann später gehen. Er sagte, Herr, es ist genug. Es ist genug. Er kann nicht mehr. Der Herr hatte ja noch einen Auftrag für ihn, noch Elisa zu holen und für ihn, für sich einsetzen. Aber es ist genug. Aber das, was Elia getan hat, wo sie mir jetzt im Vergleich, ja? Ich will uns eine kurze Begebenheit noch lesen, bevor wir Schluss machen. von einem Junge, Willi hieß er, der auch sterben musste für einen anderen. Ich ließ sie einfach uns. Es heißt, ein General erzählte folgende Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand die. In meinem Regiment hatte ich ein schmächtiges kleines Bürschlein mit Namen Willi Holt. Der Junge hatte Vater und Mutter verloren und stand ganz allein in der Welt. Wohl hatte er von den rohen Soldaten viel zu leiden, aber nicht einen Augenblick verleugnete er sein Christentum. Eine christliche Mutter hatte ihn erzogen und durch sein Leben zeigte er, dass es ihm mit seiner Bekehrung ernst war. Eines Morgens verbreitete sich die Kunde, dass während der Nacht die Schießscheiben niedergeworfen waren und die gewöhnliche Übung nicht stattfinden könnten. Es waren so Scheiben aufgestellt gewesen, um schießen, und ich hatte jemand irgendwie stillgelegt und man kann nicht die Übung durchführen. Die Spuren der Täter führten zu dem Zelt, in dem unser kleiner Christ Willi Holt mit etwa 12 anderen schlief. Man führte die ganze Schar in Arrest und durch das Kriegsgericht wurde festgestellt, dass einer oder mehrere von den Gefangenen des Vergehens schuldig waren. Als kommandierender General wandte ich mich an die Gefangenen und sagte: Wenn einer von euch, die ihr während der letzten Nacht in Nummer 4 schliefet, vortritt und die Strafe auf sich nimmt, so mögen die übrigen frei ausgehen. Wenn nicht, so hat jeder von euch 10 Hiebe mit der 9-schwänzigen Katze zu erwarten. Es war eine Beitsche mit 9 so Strümen und am Ende des Strümen waren meistens entweder so Eisenstücke oder so Draht zum Kratzen, so, die hieß Katze. Und mit diesen bekam man Schläge. Dieses tiefe Schweigen folgte, daran trat Willi Holt vor. Sein Gesicht war bleich wie der Tod, als er sagte: Ich werde die Strafe für alle tragen. Er sagte nicht, ich habe es getan, er hat es ja nie getan. Aber er sagte, ich will die Strafe tragen, weil es ging um die anderen. Ich wandte mich zu den Gefangenen und fragte: Wollt ihr, dass dieser zarte Knabe für euch leidet? Er ist schuldlos und das wisst ihr so gut wie ich. Mein militärisches Wort stand fest und das wusste der Junge auch, als er sagte: Ich bin bereit. Mir tat das Herz weh bei dem Gedanken, dass dieser unschuldige Knabe die entsetzliche Züchtigung erdulden sollte. Beim vierten Schlag hielt Jim, der immer das schwarze Schaf im Regiment gewesen war, die grausame Peitsche fest und schrie: Halt, General, bindet mich fest statt seiner. Er hat es nicht getan, ich war's. Und er schlang die Arme um Willi. Halb ohnmächtig und fast sprachlos richtete Willi seine Augen auf des Mannes Gesicht und lächelte. Nein, Jim, sagte er, du bist jetzt sicher. Das Generalswort gilt. Sein Kopf fiel nach vorne und er war ohnmächtig geworden. Am nächsten Tag, als ich ins Hospital ging, fragte ich nach dem Ergehen des Knaben. Es geht abwärts mit ihm, General, sagte der Doktor. Der Junge passt auch besser für den Himmel als für die Erde. Die Tränen traten ihm in die Augen. In einer Ecke des Zimmers sah ich den Knaben in Kissen gepackt. Neben ihm kniete Jim. Ich sah, wie Schweißtropfen auf seiner Stirn standen und hörte ihn sagen: Warum tatest du es nur, Willi? Weil ich es dir abnehmen wollte. Ich dachte, vielleicht könnte es dir helfen zu verstehen, warum Christus für dich gestorben ist. Wie meinst du das, Willi? Ich meine, dass er für dich starb, weil er dich liebte, wie ich es tue, Jim. Nur liebte er dich 1000-mal mehr. Ich habe nur für eine einzige von deinen Sünden gelitten. Aber Christus hat die Strafe für alle Sünden, die du begangen hast. Die Strafe war der Tod. Und Jim, Christus hat diesen Tod für dich erduldet. Ich bin einer von den schlechtesten Menschen. Christus hat sich nie um mich gekümmert, sagte jetzt Jim. Aber Christus starb gerade, um die Schlechten zu retten. Seine Worte waren, ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, sondern zu den Sündern. Darum das Wort des Petrus, ein gerechtes Lied für die Ungerechte. Wenn deine Sünden blutrot wären, sollen sie doch wie Schnee werden. Lieber Jim, fügte er hinzu, soll der Herr vergeblich für dich gestorben sein? Horch, er ruft doch, er hat sein kostbares Blut für dich vergossen. Er klopft an die Tür deines Herzens, willst du ihn einlassen? Ach, du musst es tun, und dann werden wir uns im Himmel wiedersehen. Wenige Augenblicke später fiel Willi in die Kissen zurück. Ich hörte, wie er halb bewusstlos sagte, sing mir, Mutter, das Lied von den Perlentoren. Als ich hörte ihn sagen, bald werde ich da sein, Mutter. Wo wirst du sein, Willi, fragte ich. Er lächelte, wo? Im Himmel, General. Ich habe das Signal gehört, die Tore sind offen, der Preis ist bezahlt. Dann leise, als trete er in die Perlentor ein, sagte er, so wie ich bin, Herr, komme ich. Dein teures Blut spricht für mich. Des Himmels Tür steht offen mir, o Gottes Lamm, ich komme. Plötzlich leuchtete es in den Augen des Sterbenden auf und mit einem glücklichen, fast jubelndem Ausschreien breitete er seine Arme aus und rief, Jesus ruft mich an seine Seite, Mutter, o Mutter, jetzt sehe ich dich wieder, wo du mich erwartet hast. Und so ging dieser Junge. Aber Geschwister, eigentlich tat er das, was Christus getan hatte. Er nahm das beste Beispiel an Christus. Die Menschen, er musste leiden von ihren, er musste viel leiden, sie haben ihn genägt, er ist ein Christ, er glaubt an Gott, sie sind rohe Soldaten gewesen, aber er trug das alles. Und am Ende bewies er ihnen eigentlich, wie er sie liebte, wie er zu ihnen stand. Sie konnten sehen, wie sein Herz zu ihnen gewesen ist. Ja, könnten wir das, könnte ich das? Warum konnte Paulus das tun? In der Einleitung, wo habe ich gelesen, warum konnte er das tun? Er sagte, wie viele Schläge gelitten, in Todesgefahr, von den Juden 5x 40 Schläge, weniger 1, also 39 Schläge, 5x, 3x mit Stöcke geschlagen, 1x gesteinigt, im Schiffbruch, in Gefahren ist er gewesen, unmögliche Gefahren, die uns ganz unbekannt sind, ja. Und sogar in Gefahren und eigenen Volk in Gefahren. Aber dann kommt noch ein Wort. Und wir sehen, dass er einen Trieb hatte in sich. Es heißt so, in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in Frost und Blöße, hat er alles getan. Es waren nicht wunderbare, schöne Tage, wie wir es haben. Gott hat es uns geschenkt, Geschwister, nicht, dass wir uns nur freuen können, jeden Tag sagen, wie schön wir sind satt, wir sind bekleidet, wir haben Arbeit, wir haben alles. Nicht deswegen hat der Herr uns alles das geschenkt. Er sagt, in Arbeit, in Mühe. Aber Geschwister, um das Werk des Herrn zu weiterführen, müssen wir Arbeit und Mühe tun. Es wäre so viel dazu. Aber er sagt außerdem allem, man kann denken, mehr kann er nicht machen. Außerdem stürmt auf ihn noch täglich die Sorge um die Gemeinden. Weil er betreute viele Gemeinden. Er reist von einer Gemeinde zu der anderen. Und man kann sich vorstellen, wenn er hier gewesen ist, jetzt bei uns eine Weile am Rhein, dann sagt er, jetzt muss ich noch nach Pforzheim und von Pforzheim muss ich noch irgendwo hin. Und so reiste er und ging in Mühe und Arbeit. Er hat oft Hunger gehabt, Blöße, es war ihm sehr oft kalt. Er musste alles ertragen, aber tat das. Aber warum tat es er? Warum tat Christus, Paulus das auch? Er konnte nie genug für Christus tun. Es war ihm nie zu viel. Er kam nie auf den Gedanken, naja, jetzt habe ich so viel getan. Es war nie genug. Ein Lied heißt so, in einem Lied so, glüht des Geistes Feuer heiß in dir. Bruder, kannst bezeugen du. Wisst ihr, Geschwister, das ist das. Das ist das. Diese Glut, er sagt, glüht des Geistes Feuer. Es kann ein Feuer sein, ja? Es ist heiß. Aber wenn das Feuer abgebrannt ist, ja, und dann bleibt die Glut. Und die Glut ist viel, viel heißer als das Feuer. In dieser Glut kann man schmelzen, kann man Metalle schmelzen, die kaum schmelzbar sind. Aber die ist so heiß, Geschwister. Und das ist das, was Christus in sich hatte. Das ist das, was Paulus in sich hatte. Dieses Feuer, diese Glut, die war nicht so irgendwie schon wie mit Asche bedeckt. Und dann lässt sie nach. Geschwister, die Asche muss weg vom Feuer. Das muss offen sein, das muss glühen. Und Geschwister, nur das treibt. Das wird jedes Kind Gottes treiben. Und dann werden wir alle Sorge haben und Leid tragen für die Zukunft, für uns jeden Einzelnen. Geschwister, jede Minute, die wir da sind, wird uns kostbar sein. Wir werden nie denken, dass wir vielleicht, jetzt müsst ihr nach Hause. Nein, es wird uns kostbar sein, jede Minute, die wir da sind. Sonst verlieren wir etwas. Es muss immer sein, wenn ich jetzt gehe, was kommt dann? Was verpasse ich? Die Glut, die muss heiß sein, Geschwister. Dann können wir helfen, dann können wir auch mit dieser kleinen Willi auch das tragen können. Ich wünsche nicht, dass wir das tragen müssen, aber wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir wissen nicht, was die Zukunft sein wird. Wir wissen nicht, was der Herr uns noch zulassen wird, um uns erproben, um uns probieren. Wie sind meine Kinder? Das kann der Herr alles zulassen noch, ja. Aber der Herr schenke uns, Geschwister, dieses Leid, diese Sorge auch für uns selbst. Aber es muss auch ausgeweitet werden für die andere und für die Gemeinde, dass es uns eine schöne Last ist vom Herzen. Nicht eine Last, die wir tragen und jammern. Das sieht der Herr, als der Herr sah, heißt es. Und der Herr möge uns das schenken und alles segnen. Amen.